Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Nicht aus politischen Gründen.
Oi, Peter.
So, wir trinken erstmal eine Flasche.
Ja.
Und dann.
Liebe Gäste, mein Name ist Marc Jone von der Edition Bodoni. Ich freue mich sehr, Ihnen eine spannende kurze halbe Stunde zu versprechen mit Professor Peter Brandt und Dr. Christa Kuschel, Historikerin. Wir stellen ein Sammelband vor, Freiheit und Einheit, Beiträge zu den deutschen Freiheits- und Einheitsbestrebungen im 19. und 20. Jahrhundert. Viel Spaß mit Herrn Brandt und Frau Kuschel.
Ich begrüße Sie herzlich und freue mich sehr, dass so viele gekommen sind. So. Sie sehen, es ist ein Doppelband, den wir anbieten, mit Aufsätzen von Peter Brandt, nicht zu verwechseln mit Matthias Brandt. Peter ist der älteste Sohn von Willy Brandt. Die Beiträge in dem Doppelband bieten einen guten Einblick in den wissenschaftlichen Werdegang von Peter Brandt. Sie enthalten Aufsätze, wenige aus dem Jahre 1981 bis zum Jahre 2017. Der inhaltliche und epochale Bogen der Beiträge reicht von den frühliberalen Aufklärern und dem Janusgesicht des preußischen Staates vom 17. bis 19. Jahrhundert, den Kriegsfreiwilligen von 1813, dem studentischen Wartburgfest der Revolution 1848-49 bis zur Reichsgründung, der Bebelschen Sozialdemokratie bis zur Reichsgründung und dem Ende des Kaiserreichs. Soweit der erste Band. Im zweiten Band kommt das spezielle Forschungsinteresse zum historischen Bruch um 1945 zum Ausdruck, zur Geschichte der Arbeiterbewegung, und ein zentrales Anliegen ist die gesellschaftsgeschichtswissenschaftliche Erörterung des Verhältnisses von Revolution und Reformation im Hinblick auf systemüberwindenden und systemverändernden Wirkungen. Das sind Dinge, die Sie auf dem Cover des Buches auch finden. Meine Frage an Peter: Ist es legitim, von Freiheit und Einheit im 19. Jahrhundert quasi in einem Atemzug zu sprechen?
Naja, man kann immer unterschiedliche Periodisierungen vornehmen. Diese ist aber naheliegend oder zumindest gut vertretbar. Sie wissen alle, dass es im späten 18., frühen 19. Jahrhundert einschneidende Veränderungen hat. Der britische Historiker Hobsbawm hat das Wort von der Doppelrevolution geprägt, womit er also die ungefähre Gleichzeitigkeit der britischen industriellen Revolution und der französischen politischen Revolution meinte. Beides hat ja enorme Auswirkungen gehabt, auch auf Deutschland. Der Historiker Thomas Nipperdey, verstorbene westdeutsche Historiker, zu Recht einer der bekanntesten, leitet sein Buch über das 19. Jahrhundert ein mit dem Satz: Am Anfang war Napoleon. Das ist natürlich sehr vereinfacht und plakativ, aber es drückt aus diesen Epochenbruch um 1800, und die Problematik stellt sich jeweils in den unterschiedlichen Phasen anders, aber es ist ein durchgehendes Thema von Freiheit und Einheit in diesen beiden Jahrhunderten. Insofern macht es Sinn, dass man tatsächlich diesen zeitlichen Bogen spannt.
So, soweit, so gut. Jetzt haben wir die Tatsache, dass wir, es geht um deutsche Geschichte vor allem, dass wir in Deutschland Freiheit und Einheit erreicht haben. Frage: Können wir uns jetzt zurücklehnen, zufrieden sein und den Dingen ihren Lauf lassen?
Naja, das ist ja im Grunde eine Suggestivfrage. Ja. Also, du hättest die Frage ja nicht so gestellt, wenn ich sagen würde: Ja, alles gut, Ende gut, alles gut. Natürlich nicht. Wenn man so will, also Freiheit ist ja eine ständige Herausforderung, und es ist ja in den westlich kapitalistischen Gesellschaften weit verbreitet, dass man Freiheit nur als individuelle Freiheit definiert. Es geht immer auch um kollektive Freiheit, die sich ja in der Demokratie ausdrückt. Und auch Demokratie ist nicht etwas, was ein für alle Mal fertig ist, lässt auch Raum für unterschiedliche Gesellschaftskonzeptionen. Und schließlich ist ja darauf zu verweisen, dass man gegenüber dem Einigungsprozess der beiden deutschen Staaten, wo, wie er sich konkret vollzogen hat, auch viel Kritisches anmerken kann. Also diese Asymmetrie des Prozesses war in der konkreten Situation 1989-90 bis zu einem gewissen Grad objektiv vorgegeben durch die Schwäche, innere Schwäche der DDR, aber sie ist politisch noch verstärkt worden, sodass sich dann tatsächlich eben das Ganze nicht als Vereinigung von zwei Teilnationen auf einer Augenhöhe, sondern als, allerdings muss man sagen, freiwillige Angliederung des einen Teils an den anderen vollzogen hat. Das ist ja problematisch. Und insofern, auch insofern, ist die Einheit nicht einmal gegeben, sondern ist weiter eine Herausforderung.
Darf ich an der objektiven Gegebenheit doch noch einmal anknüpfen? Waren es wirklich objektive Gegebenheiten, die solch eine Vereinigung nach sich gezogen hat, oder waren da nicht doch politische Kräfteverhältnisse am Werke, die zu Ungunsten der DDR ins Feld geführt wurden und uns ins Hintertreffen geführt haben?
Ja, wobei also politische Kräfteverhältnisse oder politisch-gesellschaftliche Kräfteverhältnisse ist eigentlich nur ein anderes Wort für das, was ich mit objektive Gegebenheiten meine. Also die Kräfteverhältnisse waren so, dass man in dieser Situation davon ausgehen musste, es ist kein gleichgewichtiger Prozess. Also das hätte, wenn man es anders haben wollte, hätte es in beiden Teilstaaten hätte es andere politische Mehrheiten geben müssen, nicht? Das ist so, also das wollte ich damit ausdrücken, nicht? Also das heißt nicht, dass alles genauso passieren musste, wie es gekommen ist, aber es gab eine gewisse Vorprägung.
So. Ja. Peter, Freiheit und Einheit sind keine wertfreien Begriffe. Und die gesellschaftlichen sind an die gesellschaftlichen Verhältnisse gekoppelt. Ist das, was wir erreicht haben, nicht erst ein Ausgangspunkt für eine gerechtere, sozialere Gesellschaft ohne Armut, ohne rücksichtslose Umweltzerstörung, ohne Kriegsmaschinerie, ohne Kriege?
Ja, das wäre das Ziel, aber damit ist man natürlich bei der politischen Positionsbestimmung. Also als Fachhistoriker würde ich sagen, ist das nicht meine Aufgabe. Also ich meine, ich bin auch ein politischer Mensch, aber ich unterscheide zwischen beiden Rollen, wenn man so will. Sie finden hier aber auch durchaus politische Aspekte. Aber ich unterscheide zwischen beiden Rollen und sage, als Fachhistoriker würde ich jetzt sagen, das ist nicht meine Aufgabe. Aber als politischer Mensch sage ich, das ist genau das, worum es geht. Es ist inzwischen ja weitgehend durchgedrungen, die Vorstellung, die manche hatten nach 1989, 90, wir sind am Ende der Geschichte angekommen, nicht? Also jetzt herrscht, es ist alles durchgesetzt, was wunderbar ist, und das ist ja nun vollkommen abwegig inzwischen. Es gibt wenig Leute, die das noch vertreten, und es geht genau, wie gestaltet man das? Das, was du gesagt hast, ist sicher etwas, was man im nationalstaatlichen Rahmen gar nicht durchsetzen kann. Also da kommt dann schon die Frage, wie weit ist es möglich, da im Zusammenwirken von übernationalen Kräften auch etwas in Gang zu bringen. Das wird hier auch gegen Ende thematisiert, aber es ist eben ein Werk über die deutschen Freiheitsbewegungen. Manche meinen ja, sowas hat es gar nicht gegeben. Und insofern ist das ja auch eine Lektion. Also
gut. Wir hatten im Laufe unserer Zusammenarbeit durchaus das Gespräch auch über die Arbeiterbewegung. Die Arbeiterbewegung, die Arbeiterklasse, wie wir sie aus dem 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts kennengelernt haben, wie wir sie bei Marx und Nachfolgern gelernt haben. Davon ist heute nicht mehr auszugehen. Also welche Kräfte sind es, die gesellschaftlichen Veränderungen in der Hand haben? Die Drahtzieher sind, Peter, was ist deine Vorstellung, wie können wir die Welt verändern? Mit welchen Kräften, welches Potenzial ist da?
Ja.
Wieder eine Frage an den Politiker.
Ja, 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 gut, also ich will es mal ganz pauschal sagen, also das, was wir ja eigentlich bis heute haben, über lange Zeiten auch des Vereinigten Deutschland, auch über lange Zeiten der Westbundesrepublik, also der separaten Bundesrepublik West, war gesellschaftlich gesehen ein Bündnis von oben und Mitte. Und was wir bekommen müssen, ist ein Bündnis von Mitte und unten. Das ist jetzt nicht sehr allgemein, aber das wäre so die Zielrichtung, und auch alle Überlegungen, das ist ja im Moment wieder etwas aktueller, weil die nächsten Bundestagswahl wieder etwas offener zu sein scheint, als wir alle vor einem halben Jahr dachten. Das ist sozusagen die übergreifende Problemstellung. Die Frage, wer jetzt mit wem koaliert, ist dem nachgeordnet. Ja. So. Kann ich mal was lesen zwischendurch? Oder?
Bitte.
Ja, also wir hatten gedacht, es ist ja immer bei einem Sachbuch schwierig mit Lesen, aber es gibt doch zwei Passagen, die ich mal lesen würde. Es geht jetzt nicht sehr lange, damit Sie eine Ahnung kriegen, was das Ganze hier ist. Also es gibt am Anfang natürlich das Inhaltsverzeichnis, dann gibt es ein Vorwort, wo das ein bisschen erläutert ist, was dieses Buch ist und was es macht. Und dann gibt es einen längeren, also für diese Sammlung geschriebenen einleitenden Essay mit dem Titel Veränderungspotenziale und Beharrungskräfte in der deutschen Geschichte, historische Voraussetzungen der deutschen Freiheitsbewegung. Und da lese ich Ihnen mal, also das ist ein Durchgang im Grunde seit dem Mittelalter, aus meiner Sicht, wo auch noch bestimmte Dinge betont werden, die in den anderen Beiträgen jetzt nicht so stark herauskommen, oder auch, dass die Verbindung hergestellt wird zwischen den Beiträgen. Und da lese ich Ihnen mal die Anfangspassage vor, das anfängliche Unterkapitel und den Schluss. Und dann reden wir weiter.
Ja. So.
Also, Zitat: Nur wer die Geschichte seines Volkes und Vaterlandes kennt, kann wirksam selbst in die Geschichte eingreifen. Zitat Ende. Mit diesen Worten beginnt der spätere Psychologe und Pädagoge Ernest Juhi, aufgewachsen als Ernst Jablonski in Berlin und dort deutsch-jüdisch sozialisiert, eine antifaschistische Propagandaschrift über, so nannte er das, 300 Jahre deutscher Geschichte, die Idee der nationalen Einheit, die er im Frühjahr 1944 im Auftrag des kommunistischen Flügels der Résistance in Frankreich für Wehrmachtssoldaten und Angehörige der deutschen Besatzungsbehörden unter schwierigen Bedingungen verfasste. Es war für die Antifaschisten aller Richtungen und viele Hitlergegner darüber hinaus damals klar, dass die Geschichtskatastrophe des Dritten Reiches, des Zweiten Weltkriegs und der NS-Massenverbrechen, die eben auch eine nationale Katastrophe bedeuteten, ausgesprochen und unausgesprochen den Ausgangspunkt jeder kritischen Geschichtsbetrachtung zu bilden hätten. Juhis hauptsächlich mit Hilfe französischer Schulbücher in der Lyoner Stadtbibliothek erarbeiteter Abriss war wie ähnlich gerichtete und unter günstigeren Bedingungen entstandene Schriften teilweise ambitionierter Art, so Alexander Abuschs Buch »Der Irrweg einer Nation«, im Kern darauf gerichtet, die Identifikation des Hitlerregimes mit Deutschland und dem deutschen Volk zu widersprechen, vielmehr mit der Denunzierung der profunden Freiheitsfeindlichkeit des NS-Faschismus zugleich nationalpatriotische Legitimität zu bestreiten. Unter dem Gesichtspunkt eines demokratischen Nationsbegriffs musste dieser und seine vermeintlichen Vorläufer geradezu als antinational charakterisiert werden. Wie Juhi betont, Zitat, nicht das rassische Erbe, sondern das geschichtliche Handeln der Völker, als sie zu einheitlichen Nationen heranreiften, hat ihren heutigen Volkscharakter geprägt. Zitat Ende. Juhis Leitfaden und Abuschs für ein breites Publikum in Deutschland vor Essay weisen aus heutiger wissenschaftlicher Sicht selbstverständlich Mängel auf und mit allzu festem Strich gezeichnete zwei Linien in der deutschen seit dem Mittelalter stellen eine grobe Vereinfachung dar. Doch ist die politische Deutung zu bedenken angesichts der 12-jährigen nationalsozialistischen Geschichtsprobleme, ebenso der Tendenz, in den alliierten Staaten und den von der Wehrmacht Besetzten gleichzusetzen, ein differenziertes und nicht negativ fatalistisches anzubieten. Dieses Grundanliegen vorausgesetzt, gibt es den genannten Autoren darum, die historischen Belastungen herauszuarbeiten, die den Weg in die moderne Barbarei, wenn nicht automatisch geebnet, immer wieder andere Weichenstellungen möglich gewesen, so doch begünstigt hätten. Stichworte: der Partikularismus und die Verselbstständigung der weltlichen und geistlichen Landesfürst und so weiter. Das lasse ich jetzt mal weg. Und den Schluss dieses Essays, so hier, jawohl. Entschuldigung, Moment. So, jetzt habe ich's. Historiker, auch politisch Engagierte, sind vorsichtig mit Zukunftsprognosen. Und ein essayistischer Überblick, wie er hier endet, also damit meine ich diesen Einleitungsbeitrag, eignet sich nicht für die aktueller politischer Fragen. Doch macht es Sinn, abschließend zu fragen, welche Erinnerungen an die freiheitlichen und den Fortschritt fördernden Bestrebungen der deutschen Geschichte sehen von der lexikalischen Vervollständigung des fachwissenschaftlichen und auch Tradition schafft Legitimität. Das gilt für politische Parteien, Organe und soziale Bewegungen nicht anders als für Staaten und Nationen. Die Demokratie ist nicht 40 als bis dahin unbekannter Importartikel aus den USA nach Deutschland gekommen, hat auch hierzulande ihre weit zurückreichenden Wurzeln, an die angeknüpft werden konnte. Es ist bemerkenswert, dass der scheidende Bundestagspräsident der CDU die Pflege des Andenkens der deutschen Freiheitsbewegung seit der Mainzer Republik 1793 und die Revolution 1848, die Märzrevolution 1848 besonders hebend zu seiner Sache gemacht hat. Auch Revolutionsgänge haben heute ihren anerkannten Platz in der Erinnerungskultur Deutschlands. Nun wird ein offizielles staatliches Gedenken stets die Tendenz halten, die subversive Botschaft früherer Freiheitsbewegungen und Bestrebungen zu... Entschuldigung. Deshalb ist es wichtig, dass die Pflege freiheitlicher und deutscher Tradition nicht allein den staatlichen bzw. öffentlichen Einrichtungen überlassen. In der Bundesrepublik hat sich in Jahrzehnten die heute dominierende Auffassung durchgesetzt, dass die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit, insbesondere dem Mord, wesentlich zum nationalen Selbstverständnis der Deutschen gehört. Das negative Erbe produziert indessen zugleich die Frage nach dem Positiven. Wer das Bewusstsein für die nationalsozialistischen Massenverbrechen wachhalten, wird den Jüngeren auch positive Identifikationsangebote machen müssen, angefangen mit dem antifaschistischen bzw. antihitlerischen Widerstand in allem und seiner ganzen weltanschaulichen Differenziertheit. Im Bereich selbst gebildeter Menschen ist der ganz wesentliche Anteil der sozialistischen Abwägung bei der Durchsetzung kollektiver demokratischer Rechte und am Zustandekommen der arischen Demokratie nicht nur in Deutschland kaum präsent und ebenso wenig die Tatsache, dass diese nicht zuletzt das Ergebnis eines langjährigen politischen Kampfes gewesen, in dem über die verschiedenen Phasen liberale, bürgerliche bzw. kleinbürgerliche Radikale und Sozialisten involviert waren. Für das Oppositionellum des frühen und mittleren 19. Jahrhunderts liegt auf der Hand, dass Freiheitliche und Nationalistische eng, beinahe untrennbar miteinander verbunden waren. Und in der Geschichte der Sozialdemokratie, also klassisch meine ich die vor dem Ersten Weltkrieg, stand der Nationalismus nicht im Gegensatz zu einem Nationalbegriff, der auf demokratische Selbstregierung sowie auf die Hereinnahme der Hinternation, wie das der österreichische Linkssozialdemokrat Otto Bauer, also der Arbeiter und Bauern, in die nationale Kulturgemeinschaft abhob. Die bedeutend konnotierte Begriffe wie Volk, Nation und Patriotismus, nicht anders als Freiheit, ist nicht ein für alle Mal festgelegt, sie muss vielmehr stets neu und ausgefochten werden. In einer Zeit, da die Demokratie auch in ernsthaften Anfechtungen ausgesetzt ist, autoritären wie wirtschaftsliberalen, gilt es, die inhaltliche Substanz alles dessen klarzumachen, sie ist ihre Entstehung und Entwicklung im geschichtlichen Ablauf nicht zu verstehen.
Danke, Peter. Wir haben Minuten. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Eine politische. Du hast einen Beitrag drin über das Verhältnis von Sozialdemokratie und Links. Wir stehen vor Wahlen. Vielleicht wurde von dir deine Meinung zu diesen, zu dem Verhältnis Sozialdemokraten und Partei.
Ja, also vielleicht darf ich vorher sagen, ich deswegen von Anfang an völlig unbefangen gefühlt, Verhältnis zur damals noch PDS, später dann Linkspartei im Ostlands, weil ich nicht zu denen gehört habe, die vor 1989 sozusagen Honecker den roten Teppich ausgerollt haben und hinterher Modrow nicht mehr die Hand geben wollen. Ich habe immer deutlich gemacht, mit wem ich sympathisiere, deswegen hatte ich überhaupt kein Problem hinterher da auch Kontakte zu pflegen. Meiner Meinung nach ist das Liche, wenn so etwas wie politische Zusammenarbeit, Regierungskoalition angedacht wird, das Moment der Wahl anfängt, sich ernsthaft zu unterhalten. Dass so etwas muss überarbeitet werden, es muss auch eine gesellschaftliche Bewegung in diese Richtung geben. Als rein arithmetische Sache, und da ist mir eins wichtig, darauf wollte Christa auch hinaus, sie kennt ja meine Gedanken, also ist nicht in diesem Prozess, ist das nicht nur die Leute miteinander reden, die sich ohnehin gut verstehen. In der einen wie in der anderen Partei, die in Betracht kommt, Leute in der jeweils anderen Partei sein und sind sozusagen, kennen sich und sind sowieso ständig miteinander. Wichtig ist, dass in so einen Dialog auch die Skeptiker einbezogen werden. Das ist so ganz entscheidend. Und ich habe den Eindruck, dass das langsam auch in Gang kommt. Also, lass es mal dabei bewenden, ja. Sonst können wir nämlich die restlichen 2 Minuten nicht noch verwenden.
Die restlichen 2 Minuten sind einem ganz speziellen Problem. Im Band 2 findet sich ein wunderschöner Aufsatz von Peter Brandt, die 68er-Bewegung, die er als Student in Berlin getragen hat, in der Zeit, als sein Vater Bürgermeister war. Peter, was sind deine Lehren aus dieser Zeit?
Ich charakterisiere es als radikale Demokratisierungsbewegung, was nicht heißt, unkritisch oder ohne Selbstkritik gegenüberstehe. Also die habe ich damals auch nicht mitgemacht. Aber sozusagen nur zwei. Der Punkt ist der, man wird aus der Vogelperspektive, wird man heutzutage 1967 und den Regierungswechsel 1969 viel enger beieinander, als das damals in Westdeutschland der Fall war. Und der zweite Punkt, den ich vielleicht noch nennen würde, manche Erscheinungen dieser Bewegung haben unabsichtlich das unterstützt, dann nachher im Zuge der Entgrenzung des Marktkapitalismus, also sagen auch manche Sektoren der Gesellschaft jetzt kapitalisiert wurden und kommerzialisiert wurden, die es vorher noch nicht gewesen sind, und durch schrankenlosen Individualismus mit begünstigt. Also das Ganze ist, wie fast alles, eine ambivalente Geschichte. Es kommt darauf an, unter welchem Aspekt man das betrachtet.
Ich bedanke mich recht herzlich. Sie sind gern eingeladen an unseren Stand in dieser Halle 106 zu kommen, 605, und dort zu den Büchern zu gelangen und auch weitere Bücher und anderes noch kennenzulernen. Ich danke Ihnen herzlich.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.